Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Wir analysieren in dieser Folge das vorletzte Rennwochenende der aktuellen Formel-E-Saison aus Berlin. Oliver Rowland sichert sich am Sonntag den WM-Titel und feiert mit Team und Tochter auf dem Tempelhofer Feld. Jaguar holt gleich zweimal die Katze aus dem Sack und krönt sich mit Mitch Evans und Nick Cassidy zum Doppelsieger in der deutschen Hauptstadt. Alles zum Wochenende aus Berlin hört ihr jetzt. Mein Name ist Luca Storms und ich grüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen zur Folge 371 und das eben mit der Analyse zum Berlin E-Prix. Das Ganze mache ich wie immer nicht alleine, sondern mit Tobi Würz und der war auch wieder vor Ort auf dem Tempelhofer Feld. Hallo Tobi.
Hallo Luca, grüß dich.
Ja, erstmal zu dem Wochenende aus deiner Sicht. Ich meine, die komplette E-Formel-E-Redaktion war ja wieder vor Ort.
Wir sind tatsächlich da mit großem Aufgebot vor Ort gewesen, war natürlich auch viel zu tun, ist ja unser Heimrennen und haben wir ja auch nur einmal im Jahr dann auch da die Gelegenheit mit vielen Formel-E-Fans, Leserinnen und Lesern und auch Hörerinnen und Hörern des E-Pods natürlich da Kontakt zu haben. Von daher war mal wieder richtig schön, hat Spaß gemacht. Ich habe auch bestimmt mit einem ganzen Dutzend Fans gesprochen. War ein richtig, richtig schönes Wochenende. Schade, dass es schon wieder vorbei ist und dass es jetzt wieder ein ganzes Jahr dauert. Aber so ist halt der Lauf der Dinge, Luca. Und ich würde sagen, lass uns aber direkt mal darüber sprechen, was am Wochenende so passiert ist.
Und das, Tobi, machen wir wie immer mit dem E-Prix im Rückspiegel.
Pascal Wehrlein gewinnt das erste freie Training am Freitag, aber das große Thema ist ein anderes. Der Deutsche kollidiert mit seinem Teamkollegen Antonio Felix da Costa und erhält eine Rückversetzung um 3 Plätze in der Startaufstellung.
Das zweite freie Training und die Duellphase des Qualifyings fallen dann buchstäblich ins Wasser. Mitch Evans holt die Pole Position vor Robin Freins und WM-Favorit Oliver Rowland.
Im Rennen, das auf abtrocknender Strecke stattfindet, dominiert Evans und gewinnt vor den beiden Porsches von Wehrlein und Felix da Costa. Der Portugiese fällt jedoch durch eine Zeitstrafe wegen einer Kollision mit Jake Hughes auf Platz 10 zurück.
Rowland hingegen fällt nach einem Unfall mit Stoffel Van Dorn aus und bekommt sogar 5 Plätze Strafe für das Rennen am Sonntag.
Hier sichert sich Wehrlein die Pole Position vor Ticktum und Rowland, der somit von Platz 8 startet. Von ganz hinten startet Lucas Di Grassi, der einen schweren Unfall im dritten freien Training hatte.
Im Rennen geht es dann nur noch ums Energiesparen. Die Porsche-Fahrer verbrauchen an der Spitze zu viel Energie und sind nach einer Safety-Car-Phase, die das Feld zusammenführt, am Ende chancenlos.
Und so gewinnt Nick Cassidy vor Jake Dennis und Jean-Éric Vergne. Aber das interessiert tatsächlich kaum jemanden, denn Oliver Rowland krönt sich mit Platz 4 vorzeitig zum Formel-E-Weltmeister.
Pascal Wehrlein wird nur 15. Dafür holen aber Felipe Drugovic und Sergio Sette Camara Punkte.
In der Gesamtwertung ist Rowland nicht mehr einzuholen. Wehrlein ist weiterhin 2. vor Barnard und Felix da Costa.
In der Teamwertung führt Porsche vor Nissan und DS Penske. Auch bei den Herstellern liegt Porsche vor Nissan. Jaguar ist nun neuer Dritter. Ausfallstrafe und WM-Titel, so ist die Überschrift für das Wochenende von Neu-Weltmeister Oliver Rowland. Ein gar zu verrücktes Wochenende für den Briten. Am Samstag war er noch der große Verlierer, nachdem er mit Stoffel Van Dorn kollidiert war und sogar ausgeschieden ist. Und es kam ja noch viel schlimmer, nämlich mit der Strafversetzung am Sonntag. 5 Plätze musste er sich dann weiter hinten einreihen, Tobi. Aber am Sonntag hingegen, da wo es dann wirklich ums Energiesparen geht, setzte er sich seine Krone auf und führte damit seinen Weg zum WM-Titel. Wie ist das Ganze passiert und vor allen Dingen, was hat da, kommen wir gleich noch sicherlich zu sprechen, mit Porsche zu tun?
Zu einem muss man sagen, er hat sich im Qualifying auf Platz 3 qualifiziert, sodass er mit der Startplatzstrafe auf Platz 8 gestartet ist. Und im Nachhinein betrachtet war das gar nicht mal so schlecht, sondern es war eigentlich sehr positiv, Denn, wie wir schon gesagt haben, das Rennen am Sonntag war eine absolute Energieschlacht. Und wer hinten gefahren ist, viel Energie sparen konnte, viel Windschatten gefahren ist, der hatte am Ende dann halt einen massiven Vorteil. Es gab halt auch zwei Safety-Car-Phasen, die dafür gesorgt haben, dass das Feld eng zusammenrückte wieder gegen Rennhalbzeit. Und ja, die Fahrer, die die ganze Zeit vorne gefahren sind, das sind namentlich die beiden Porsche-Werksfahrer, aber auch die beiden Cooper-Kiro-Fahrer, die wollten ein bisschen Energie sparen, wollten sich abwechseln an der Spitze. Aber in Berlin hat sich wieder gezeigt, dass dieses ja, Peloton-Style-Rennen die Fahrer belohnt, die so lange wie möglich absolut defensiv fahren. Die Sache ist ja auch die, selbst wenn man auf Platz 2 oder Platz 3 liegt, man hat zwar ein bisschen Windschatten, aber wenn das Feld eng zusammenliegt, haben die Fahrer, die auf Platz 15, 16, 17, 18 liegen, nochmal viel mehr Windschatten und können da hinten noch viel mehr Energie sparen, ohne Zeit zu verlieren. Und gerade wenn dann ein Safety Car kommt, das Ganze wieder eng zusammenführt, dann ist das ein Riesenvorteil am Rennenende. Und so ist es auch tatsächlich gewesen. Die Porsche-Fahrer sind weit zurückgefallen durch den Energienachteil, den sie sich selbst eingebrockt haben. Oliver Rowland hat so viel gemacht, wie er musste. Er blieb auf Platz 4. Und hat sich damit vorzeitig den WM-Titel gesichert. 59 Punkte Vorsprung hat er jetzt. Die sind in London auch mit einem Doppelsieg von Pascal Wehrlein, zwei Pole Positions und zwei schnellsten Runden nicht mehr einzuholen. Dafür bekäme er nämlich nur 58 Punkte. Damit ist er 3 Rennen vor dem Saisonende tatsächlich Formel E Weltmeister. Ganz witzig war, er hat angekündigt, dass er auf Ibiza feiern wird und da quasi sein gesamtes Ingenieursteam einladen wird. Ich denke, das wird eine ziemliche Sause werden. Luca, man muss aber sagen, am Ende ist es dann doch wieder die Konstanz gewesen, die Oliver Rowland den Titel gebracht hat, die er ja über weite Strecken der Saison an den Tag gelegt hatte. Nachdem es dann aber in Jakarta und Shanghai nicht so gut für ihn gelaufen war, hat er es dann in Berlin wieder geschafft, zu der Konstanz zurückzukehren. Oder wie siehst du das?
Ja, absolut. Also die Konstanz, das war der Schlüssel zum Erfolg in dieser Saison. Ich mag ungern auf die Tipperei, die es bei eFormel.de zu lesen gab, verweisen. Da habe ich ja Oliver Rowland tatsächlich als WM-Sieger getippt und da habe ich ja auch damals geschrieben, ja, die Konstanz war in der letzten Saison das Problem und in dieser Saison hat er es ja hinbekommen. Deswegen ist das eigentlich der Schlüssel zum Erfolg gewesen, hat man ja wieder in Berlin gesehen. Zwar ja ausgefallen am Samstag, aber man sieht ja, wenn du eben den Vorsprung hast, dann kann man auch sagen, hat er seinen Job vor Jakarta und Shanghai dementsprechend so gut gemacht, dass er dort ja jetzt nicht Urlaub machen konnte, außerhalb der Punkte oder sogar weniger Punkte eingesammelt hat als die Konkurrenten. Ja, und so konnte er sich dann mit seinem Vorsprung in Berlin es aussuchen, ob er dann sagen kann, soll ich es in London machen oder schon eben ein Rennen früher. Und das hat er eben gemacht und Sonntag sich eben, klar, natürlich auch mithilfe der Konkurrenten, die dann nicht so stark performt haben, dann auch den WM-Titel gesichert. Also von daher war das klar, auf jeden Fall auf die Konstanz zu sprechen. Tobi, Konstanz, eine Sache, die es ja den anderen so wenig gefehlt hat, kann man ja am Ende unter dem Schlussstrich ja auch ziehen.
Ja, muss man ja mal ganz klar sagen, Porsche oft stark gewesen, aber auch oft nicht so stark gewesen. Wenn ich dann jetzt sehe, bevor es nach Berlin ging, hatten die noch kein Podium in den Pitboost-Rennen. Der zweite Platz von Pascal Wehrlein im Samstagrennen war tatsächlich das erste richtig gute Resultat in einem Rennen mit diesen Pflichtboxen-Stops. Dann kamen natürlich auch noch ein paar andere Sachen dazu, die dafür gesorgt haben, dass die Porsche-Fahrer Punkte haben liegen lassen. Aber das betrifft ja nicht nur sie, das betrifft ja auch alle anderen Fahrer. Man muss ja sagen, die Porsche-Fahrer liegen aktuell auf Platz 2 und Platz 4 der Fahrerwertung. Das ist ja auch nicht ganz so schlecht. Das heißt, alle anderen Fahrer sind ja nochmal deutlich inkonstanter gewesen. Und der einzige Fahrer, der tatsächlich in dieser Saison eigentlich immer performt hat, Ausnahmen bestätigen die Regel, ist Oliver Rowland und damit in meinen Augen absolut verdient, dass er den WM-Titel gewinnt. Auch, dass er ihn schon vorzeitig gewinnt, muss man an der Stelle ganz klar sagen. Das gibt's nicht dran zu rütteln, hat eine super Leistung gezeigt und dass es nicht nur am Auto liegt, glaube ich, sieht man ja auch an Norman Nato, der nur im hinteren Feld liegt als sein Teamkollege. Von daher ist das schon ganz viel auch auf Oliver Rowland zurückzuführen und von daher ein absolut verdienter Weltmeister.
Verdient war die Leistung auch für Jaguar in Berlin. Zwei Jaguar-Siege sind dort herausgesprungen in der Hauptstadt Deutschlands und damit bestätigt wieder sich, Berlin ist Jaguarland. Nämlich einmal mit Mitch Evans am Samstag und mit Nick Cassidy am Sonntag. Cassidy hat damit in den letzten 3 Jahren jedes Mal ein Rennen in Berlin gewonnen. Das für euch so als Information. Und vor allen Dingen Jaguar, die dominieren auf den Tempelhofer Feld, kann man ja wirklich fast schon sagen. Kann man dort das Tierchen, also die Katze, fast schon irgendwo sich verewigen lassen auf dem Tempelhofer Feld, Tobi? Weil die wirken jetzt in den letzten Jahren gerade ganz speziell kaum schlagbar. Hast du dafür eine Erklärung?
Das ist eine gute Frage. Berlin ist sehr speziell, überwiegend wegen des sehr rauen Belags. 5 von den 6 Berlin-Rennen in der Gen 3-Ära hat ein Auto mit Jaguar-Antrieb gewonnen. 3-mal Nick Cassidy, einmal für Envision, 2-mal fürs Jaguar-Werksteam und auch 2-mal Mitch Evans waren die Sieger. Da sticht einzig und allein Antonio Felix da Costa mit seinem Sieg in der vergangenen Saison ein bisschen raus, aber tatsächlich ist es so, Jaguar sehr, sehr stark in der Gen 3-Ära in Berlin und das konnte man auch am Wochenende sehen. Lass uns mal konkret auf die einzelnen Rennen blicken, das war ja sehr, sehr unterschiedlich, muss man sagen. Am Samstag hatten wir ein Pitboost-Rennen, also Rennen mit Pflichtboxenstopp. Jeder Fahrer musste einmal an die Box kommen und da für 30 Sekunden Energie nachladen. Da war Mitch Evans dominant, hat sich die Pole Position im nassen Qualifying gesichert. Übrigens mit einem riesengroßen Vorsprung gegenüber allen anderen Fahrern, die da in seiner Qualifying-Gruppe waren. Im Rennen dann auch komplett durchgängig angeführt. Einzig und allein eine Führungsrunde an David Beckmann hat er abgeben müssen. Denn David Beckmann im Cupra Kiro ist eine Runde später zum Pitboost-Boxenstopp gekommen. Lag da kurz vorne, aber ansonsten Evans quasi mit einem Start-Ziel-Sieg. Am Ende wurde es nochmal ein bisschen enger, denn Pascal Wehrlein hat schon gut Druck gemacht in der Schlussphase, aber Mitch Evans hat ihn nicht mehr vorbeigelassen und das Rennen gewonnen. Auch Nick Cassidy, muss man sagen, der hatte auch am Samstag eine richtig gute Leistung gezeigt. Der ist nämlich von ganz hinten gestartet, weil er schon in Jakarta Teile gewechselt hat von Antrieb. Und sogar so weit ging das Ganze, dass er eine Stop-and-Go-Strafe in Runde 1 bekommen hat. Am Rennende ist er trotzdem bis auf Platz 5 nach vorne gekommen. Hat natürlich auch davon profitiert, dass es ein Safety Car gegeben hat nach der Kollision von Sergio Sette Camara und David Beckmann. Aber auch da ist es nicht nur reines Glück, sondern das muss man sich an der Stelle auch erarbeiten. Und das hat man bei Jaguar getan. Sonntag natürlich ganz, ganz anderes Rennen. Nick Cassidy schon wieder von ganz hinten gestartet, ist da dann auch über sehr, sehr lange Phasen des Rennens geblieben. Ich hatte es eben schon mal gesagt, nutzt den großen Windschatten-Effekt am Ende aus. Dann gab es natürlich 2 Safety-Car-Phasen, die das Feld wieder eng zusammengeführt haben. Und anschließend hat er den Attack-Mode geholt und die Energie, die er vorher gespart hat, genutzt. Er ist an allen Fahrern vorbeigefahren und hat gewonnen. Und nach Platz 1 und Platz 5 am Vortag das gleiche Ergebnis auch am Sonntag. Mitch Evans wird 5. komplettiert damit das tolle Teamergebnis. 71 Punkte hat Jaguar damit am Berlin-Wochenende geholt und in der Gesamtwertung auf Platz 4 der Weltmeisterschaft sich nach vorne geschoben. Luca, da ist die Frage, was geht denn da jetzt noch? Reicht es vielleicht doch noch fürs Treppchen, wenn sie DS Penske einholen in London?
Wenn sie so weitermachen, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil sie ja, wenn ich mich jetzt nicht falsch entsinne, in London ja auch immer eigentlich ganz gut unterwegs sind, wenn sie jetzt nicht vielleicht zufällig noch parallel zur Fahrerweltmeisterschaft dort agieren müssen. Aber dort sind ja zumindest ja auch ganz gute Punkte letztes Jahr rausgesprungen, weil sonst hätte man ja dort auch nicht die Meisterschaft geholt. Deswegen auf Platz 3 sehe ich das auch so, dass man da die Punkte von DS Penske noch holen kann, also die von 3 auf 4 noch verdrängen kann, das auf jeden Fall. Klar, man muss konstant Leistung abliefern. Auch hier ist das bei Jaguar der Fall. Und wenn sie das ähnlich tun, ich meine, die Tendenz in den letzten Rennen, kann man ja fast schon sagen, seit dem Sieg in Shanghai von Nick Cassidy geht es ja steil bergauf. Deshalb denke ich mal, das ist jetzt meine Warte heraus, dass sie DS Penske noch schlagen können. Dafür waren die Leistungen von DS bisher, also ähnlich kann man das auch fast schon sagen, wie zu Jaguar, nach dem 2. Rennen von Shanghai nicht mehr allzu doll. Deswegen auch die Frage an dich, Tobi, schaffen sie es noch, die Amerikaner einzuholen?
Ganz schwierige Frage. London ist ein ganz spezieller Fall. In London kommt es aufs Qualifying extrem an. Und wir haben in Berlin gesehen, wenn es trocken ist, dann ist der Jaguar auf eine schnelle Runde nicht unbedingt der große Favorit. Ich drück's mal so aus. Daher, ich glaube, dass es in London trocken sein wird und dass es für Jaguar daher relativ schwer werden wird, DS Penske noch einzuholen. Ich muss ja sagen, Jean-Éric Vergne fährt ja auch eine relativ konstante Saison dieses Jahr. Und ich denke, der wird auch weiter Punkte holen. Der ist ja auch im Sonntagsrennen Dritter geworden am Ende. Hat also auch einige Zähler für DS Penske mitgenommen. Also ich tippe darauf, DS Penske schafft es, knapp den dritten Platz zu verteidigen. Für Jaguar wird es am Ende dann nur der vierte.
Zuerst himmelhoch jauchzend, dann zu Tode betrübt. Das kann man zu Pascal Wehrlein sagen. Eine Achterbahnfahrt, die er miterlebt hat an diesem Wochenende. Bestzeit im freien Training und dann unglücklicher Kontakt zwischen ihm und Antonio Felix da Costa. Tobi, was war da los? Ich meine, nicht jeder hat vielleicht das erste freie Training gesehen. Diese Szene hat sich ja um dieses Wochenende eigentlich so ein bisschen durchgespielt. Man hat sie oftmals gezeigt, auch im Weltbild. Aber dennoch, wie kam das zustande? Und vor allen Dingen, die Strafe, die dazu kam, war ja auch nicht unbedingt förderlich für Pascal Wehrlein, um eine mögliche Aufholjagd ja auch zu starten, die ja am Ende nicht geglückt ist.
Das kann man so sagen. Pascal Wehrlein hatte kurz vor Ende der Session auf 350 kW geschaltet und wollte nochmal einen Qualifying-Test quasi fahren. Die dreifach links am Ende der Runde, die fuhr er relativ langsam. Und Antonio Felix da Costa ist in der dreifach links einfach an ihm vorbeigegangen mit 300 kW. Genau da in dem Moment, als Pascal Wehrlein Schwung geholt hat. Und Wehrlein hat den Schwung genutzt, die Mehrleistung genutzt, blieb auf dem Strompedal. Und es gab dann einen leichten Kontakt mit der Nase von Wehrlein und dem Heck von Felix da Costa. Felix da Costa hat dabei das Heck so ein bisschen verloren, ist in die Wand eingeschlagen. Kuriose Szene, muss man sagen. Im Anschluss wurden ein paar Teamchefs von anderen Teams eingeblendet, die das eher belustigend fanden, muss ich mal sagen. Die Rennkommissare fanden das offensichtlich aber nicht so lustig. Die haben 3 Startplätze Strafe gegen Pascal Wehrlein ausgesprochen, der damit ein bisschen nach hinten musste. Dann aber im Rennen am Samstag auf abtrockener Strecke gezeigt hat, dass die Pace von Porsche wirklich überragend war. War der schnellste Fahrer im Feld, hat nicht nur die schnellste Rennrunde gedreht, sondern auch den Rückstand, den er auf Mitch Evans hatte, Runde um Runde verkürzt. Am Ende hat es dann ganz knapp nicht zum Sieg gereicht, ist Zweiter geworden, hat aber die 18 Punkte für den zweiten Platz und den Zusatzpunkt für die schnellste Rennrunde mitgenommen und den Rückstand auf Oliver Rowland verkürzt, der ja, hatten wir auch eben schon, ausgeschieden ist. Der Sonntag ging dann auch richtig gut los, da holt Wehrlein die Pole Position und 3 Punkte. Da kam nochmal so ein bisschen Hoffnung auf, dass es vielleicht doch noch machbar wäre, den Titel zu holen. Im Rennen hat er dann lange in Führung gelegen, aber auf einmal ging es für ihn nur noch nach hinten. Und was los gewesen ist, hat er mir nach dem Rennen dann an meinem Mikrofon erzählt. Pole Position, Rennen lange geführt und die Führung mitgekämpft und dann ging es nur abwärts. Was war los?
Das ist eine gute Frage, was los war. Schwierig zu beantworten. Einfach keine Pace im Auto, kein Grip, vielleicht einen falschen ersten Attack-Mode mit nur 2 Minuten statt mehrere Minuten wie die Autos um mich herum. Trotzdem ist das keine Ausrede, dass wir so weit nach hinten geflogen sind. Da ist ganz klar noch etwas anderes, was wir verstehen müssen. Ist nicht das erste Mal, dass es auch passiert. Schon in Shanghai sind wir von ganz vorne nach eigentlich ganz hinten geflogen und fühlt sich einfach so an, als würde das Auto die Reifen fressen. Wir haben extremen Reifenverschleiß, dadurch werden wir uneffizient, haben einfach keine Pace. Man kann es nicht anders sagen. Unser Tag war so gut, bis 5 Runden ins Rennen rein, dann ging einfach gar nichts mehr.
Und du hattest ja den zweiten Attack-Mode geholt, da lagst du auf dem 20. und letzten Platz. Bist dann, ich sag mal, noch ein bisschen nach vorne gekommen. Ich glaube, 10. warst du und hingst dann 2 Runden, glaube ich, hinter Sergio Sette Camara fest. Obwohl du Attack-Mode hattest, er nicht. Kam es einfach nicht vorbei?
Das ist ja das Komische. Nicht mal mit Attack-Mode sind wir an den Autos dann vorbeigekommen, ohne Attack-Mode. Das war unsere Pace.
Und eine Idee, woran es liegt, was ihr ändern könnt für London? Aktuell noch nicht?
Schwierig zu sagen. Ich glaube, Regen würde helfen. Regen in der Halle wird schwer, aber wenn du eine Idee hast, dann sag gerne Bescheid.
Ja, das ist schon echt beeindruckend. Also da war ja wirklich Ratlosigkeit nicht nur zu hören, sondern man hat die Frustration ja fast schon gespürt bei Pascal Wehrlein, dass es dort da nach hinten gegangen ist. Vor allen Dingen, weil man erst gedacht hat, dass der ein technisches Problem hatte, Tobi. Aber tatsächlich hat das ja bei dir beantwortet. Ist nur zu hoffen, dass sie es dann, vielleicht hast du ja wirklich eine Lösung für Porsche am Start. Aber hoffen wir mal auch aus seiner Sicht, dass es dann in London etwas besser wird. Vor allen Dingen Vize-Weltmeisterschaft wäre jetzt, glaube ich, auch nicht allzu schlecht, auch für das Porsche-Team.
Aber das Thema Reifenverschleiß ist natürlich in Berlin was Besonderes, ist auch schon in Shanghai was Besonderes gewesen. Das sind ja die beiden Strecken im Rennkalender, die den rauesten Untergrund haben. Asphalt möchte ich mal nicht sagen, weil in Berlin ist es ja kein Asphalt, sondern es sind ja die Betonplatten auf dem Flughafenvorfeld. Von daher ist die Hoffnung da, dass es in London definitiv besser ist, weil da das Thema Reifenverschleiß nicht in dem Umfang eine Rolle spielen wird. Aber ist schon interessant, dass man bei Porsche da, aus welchen Gründen auch immer, ob es möglicherweise an der Aufhängungsgeometrie liegt, vielleicht am Reifendruck, auf jeden Fall deutlich mehr Probleme hat als die meisten anderen Teams.
Ein anderes Problem hatte hingegen Envision, nämlich merkwürdige Ausfallgründe am Sonntag. Das war eines der weiteren Stories aus Berlin, nämlich am Sonntag sind beide Envision-Fahrer ausgeschieden. Die Autos blieben beide tatsächlich in Kurve 1 stehen und es sah nach einem technischen Defekt aus. Aber es war kein Defekt. Sowohl Buemi als auch Freins berichteten davon, dass Gummistücke vom Reifen ihren Feuerlöscher ausgelöst hatten. Tobi, das Thema hatten wir zumindest mal in anderen Rennserien, dass Feuerlöcher aus diversen Gründen ausgelöst worden sind, auch durch Gummistücke und Gummiteile vom Reifen. Aber wie ist das passiert und vor allen Dingen, wie funktioniert das in der Formel E? Ich meine, sowas ist ja nochmal in der Elektrorennserie hier ganz speziell.
So ganz speziell ist es nicht, muss man sagen. Grundsätzlich ist es so, viele Formelautos haben am Fahrzeug beidseitig Schlaufen angebracht, mit denen die Marshals im Falle eines Falles die Feuerlöscher auslösen können, zum Beispiel wenn das Auto brennt. Ich kann mich erinnern, in der Formel 2 hatten wir das mal bei Mick Schumacher.
Ja.
Dass da ein Stück vom Reifen diese Schlaufe erwischt hat. Es kann mal passieren, aber das ist natürlich verdammt selten, dass sowas passiert. Und da kommen wir wieder zu dem Thema, das wir eben bei Pascal Wehrlein hatten. Der Untergrund in Berlin ist extrem rau, die Reifen verschleißen wirklich extrem. Da liegen zum Teil größere Gummistücke fliegen. Und dann kann das tatsächlich schon mal passieren, wenn man zur falschen Zeit am falschen Ort ist, dass da auch diesbezüglich was passiert. Kurz zum Hintergrund, sobald diese Schlaufe ausgelöst wird, geht bei einem Formel-E-Auto nicht nur der Feuerlöscher los, sondern es werden auch automatisch alle elektrischen Verbindungen im Auto gekappt und damit schaltet sich das Auto einfach aus. Und das ist das, was Sebastian Buemi im Interview mit unserem Timo nach dem Rennen am Sonntag dazu gesagt hat.
Sah nach einem ordentlichen Rennen aus über weite Strecken und dann bist du plötzlich langsamer geworden, ausgefallen. Was ist genau passiert?
Ich glaube, es ist ein technisches Problem. Ich glaube, ich habe einen Teil des Reifen, Gummi. Mhm. Es hat mich den Feuerlöscher...
Bei dir auch? Bei
ja,
Robin auch?
Ja, gleich.
Oh. Also was ist genau passiert? Kannst du es erklären?
Ich glaube, es ist ein Teil des Reifen ist weggeflogen und der Gummi hat sich da zwischen gesteckt und es hat den Plug
rausgeholt.
Und dann hast du, Auto ist aus.
Fertig. Ist komplett aus dann?
Aus, finito. Aber warum zweimal bei uns, das habe ich keine Ahnung.
Vor allem noch nie passiert in der Formel E, oder?
Ist schon passiert, ja? Aber nicht zweimal in 10 Minuten, gleiche Team, gleiche Kurve, alles gleich.
Seltsamer Zufall, oder? Wie Buemi beschreibt, innerhalb von 10 Minuten, selbe Kurve, beide Autos eines Teams. Mehr Pech kann man doch gar nicht haben, oder?
Aus finito, das war die beste Aussage, fand ich davon. Aber das ist schon wirklich kurios, also vor allen Dingen wirklich auch dieselbe Kurve. Also man hat da echt gedacht, am Fernsehbildschirm irgendwie, okay, haben die ein technisches Problem, weil das war schon sehr, sehr kurios, wie das Ganze passiert ist. Aber dann zweimal der Feuerlöscher, der dort ausgelöst worden ist und dann geht natürlich nichts mehr. Das ist doch wohl klar und muss echt bitter gewesen sein. Ich meine, stell dir mal vor, das wäre bei einem anderen Team passiert, vielleicht dem Tabellenführer. Ja, dann wären wir in London wieder ganz anders aufgestellt. Aber egal, wem es passiert, in dem Fall Envision beide Autos raus durch so ein Problem, ist extrem bitter und vor allen Dingen auch Punkte, mögliche Punkte, die dort einfach dann am Ende der Saison fehlen. Und dann kommen wir auch zu unseren Erkenntnissen aus Berlin. Tobi, du warst ein bisschen näher dran. Was hast du denn so beobachtet und was war deine ganz persönliche Erkenntnis vom Tempelhofer Feld?
Ein Thema, das wir hier noch gar nicht hatten, und zwar muss sich die Formel E in meinen Augen endlich mal was überlegen, was das Thema Überrundungen angeht, speziell bei Pitboost-Rennen. So hat man im Rennen am Samstag keine blauen Flaggen gezeigt, was grundsätzlich für das Boxenstopp-Fenster auf einem Kurs, wo man eine ganze Runde beim Boxenstopp verliert, noch sinnvoll erscheint, hatte aber gegen Ende des Rennens eine seltsame Dynamik in das Rennen gebracht. Mehrere überrundete Fahrer kämpften da in der Spitzengruppe mit, sodass sich mehrere Piloten nachher darüber beschwerten und einer davon war Max Günther und das ist das, was der Max mir nach dem Rennen gesagt hat.
In der Schlussphase nach dem Safety Car gab es, zumindest von außen betrachtet, ein bisschen Chaos, weil da einige Fahrer mit rumgefahren sind, die überrundet waren, die allerdings auch Attack Mode genommen haben, da wild mitten im Feld rumgefahren sind, mitgekämpft haben, als würde es um Positionen gehen. Wie siehst du das? Keine blauen Flaggen, die richtige Entscheidung?
Habe ich eine klare Meinung dazu, völlig unakzeptabel. Hat von vielen Leuten das Rennen zerstört. Manche Leute sind aus dem Rennen dadurch komplett genommen worden. Viele haben viel Zeit verloren. Für mich ist es ganz simpel, in dem Pitstop-Fenster können wir darüber reden, dass durch den Boxenstopp du sagst, okay, es gibt keine blauen Flaggen. Für, im Endeffekt sind es eh bloß 6-7 Runden. Und dann, sobald das Pitstop-Fenster wieder vorbei ist, gibt es blaue Flaggen wie in jedem normalen Autorennen. Und das war heute nicht der Fall und hat, glaube ich, zu viel unguten Momenten geführt.
Ja, klare Worte, die Max Günther da wählt. Luca, was hast du denn als Erkenntnis aus Berlin mitgenommen? Beziehungsweise, du bist ja nicht da gewesen, aber was ist denn deine Erkenntnis aus Berlin?
Ich war zwar nicht da, aber ich fand, das war eine Leistung, die man auch so anerkennen konnte, nämlich die Superman-Leistung von Lola Yamaha Abt. Ich meine, das war ein großes Thema an diesem Wochenende, auch auf deren Fahrzeug. Ich meine, das sah ja nicht schlecht aus, aber selbst Superman hätte die Leistung der Mechaniker und auch Ingenieure des Teams an diesem Wochenende nicht toppen können. Nämlich nach dem Unfall in FP3 von Lucas Di Grassi hat man ein komplett neues Auto aufgebaut und auch tatsächlich hat der Brasilianer diese Leistung seines Teams auch in gewisser Weise zurückgezahlt, nämlich mit dem 12. Platz und neben dem WM-Titel, finde ich, von Olli Rowland war das die Leistung des Wochenendes. Zwar hat sie nicht jeder direkt gesehen, man hat sie ja in den Einblendungen ja auch im Qualifying sehen können, wie das Ersatzchassis direkt aufgebaut worden ist. Zwar war das Auto an der Seite nicht in der Speziallackierung oder in der Spezialfolierung besser gesagt unterwegs gewesen, aber das war dann ziemlich egal. Platz 12 für das Team war umso wichtiger und vor allen Dingen Riesenrespekt natürlich an die Mechaniker und Ingenieure. Man hat zwar gesagt, vieles hat man vorbereitet, wenn so ein Unfall mal passieren könnte, aber dennoch muss man in wenigen Stunden so ein Auto aufbauen und man weiß ja eigentlich, das, was innerhalb von Tagen passiert, muss innerhalb von Stunden passieren und das ist schon echt eine extrem starke Leistung und deshalb mein Riesenrespekt, meine Erkenntnis aus Berlin. Und mit dem Teleskop blicken wir heute auf den Rookie-Test.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Im Rookie-Test ging die Bestzeit in beiden Sessions sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag an Gabriele Mini im Nissan. Zweitschnellster war ein Porsche, Ayhan Chan Güven, DTM-Pilot und eigentlich viel mehr im GT-Bereich zu Hause. Dritter war Kushmaini vor Jack Crawford. Komplettieren wir mal die Top 10. Callum Voisin, Alex Dunn, Hugh Barter, Alessandro Giusti und Theo Pocher. Das waren die schnellsten 10 Fahrer, die wir bei den Rookie-Tests gesehen haben. Die schnellste Frau war Abby Pulling auf Platz 17, unmittelbar vor Ella Lloyd und Jamie Chadwick. Luca, das war eine echt gute Performance von Mini. Glaubst du denn, dass er eine Chance hat, in der Formel E vielleicht unterzukommen? Oder denkst du, er tendiert mehr in Richtung Formel 1?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich meine, beide Optionen liegen sicherlich ja auch für ihn offen. Die Formel E wahrscheinlich im ersten Schritt logischer. Ich finde, bei Nissan könnte er zumindest eine gute Doppelspitze bilden. Ich meine, die Zukunft von Norman Nato würde ich jetzt nicht als so aussichtsreich lesen. Deswegen wäre er eine gute Option daneben. Aber man muss ja generell den Fahrermarkt sehen. Vielleicht holt man sich ja bei Nissan für die nächste Saison etwas mehr Erfahrung hinein und vielleicht nicht in Anführungszeichen, obwohl er ja gute Zeiten im Test gefahren hat, ein Rookie. Deswegen mal schauen, wie dort die Zeichen für ihn stehen. Und vor allen Dingen, du hast es angesprochen, das Thema Formel 1. Vielleicht wird ja auch einer von den 10 Teams noch irgendwie aufmerksam auf ihn, vielleicht als Test- oder Ersatzfahrer. Deswegen kann ich das aus meiner Warte noch nicht beantworten. Vor allen Dingen, weil das Thema Fahrermarkt ja Stand jetzt ja auch noch nicht so einfach zu durchblicken ist. Aber wünschen tue ich mir es auf jeden Fall, weil gute Performance muss ja wie immer auch belohnt werden und wäre beim Team dann untergekommen, wenn er einen Vertrag unterschreibt, bei dem ja auch der aktuelle Fahrerweltmeister sitzt. Oder wie siehst du das, Tobi? Ich meine, der Fahrermarkt generell, das kann man ja auch so ein bisschen aus Berlin mitnehmen, da ist noch überall hier und da sehr viel Fragezeichen hinter.
Das auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, er fährt jetzt seine erste komplette Formel-2-Saison, ist im Junior-Team von Alpine. Da sitzt ja der zweite Fahrer neben Pierre Gasly auch nicht ganz so fest im Sessel. Ich drück's mal so aus. Ich denke schon, dass Mini doch deutlich mehr auf die Formel 1 schielt als auf die Formel E. Man muss sagen, er hat sich super verkauft, hat eine super Performance abgeleistet. Beide Sessions gewonnen, auch beide Sessions deutlich für sich entschieden. Also auf eine Runde zumindest im Formel E Auto ist er mega schnell, aber ich glaube tatsächlich, Formel E ist nicht sein Karriereziel Nummer 1. Daher glaube ich nicht, dass wir ihn in der kommenden Saison in der Elektro-Serie fahren sehen werden. Finde ich ein bisschen schade, aber kann man natürlich auch verstehen. Die Tür in Richtung Formel 1 ist nicht zu für ihn, sondern ganz im Gegenteil, sie steht nicht nur ein Stück, sondern gerade bei dem Team, wo er im Juniorprogramm ist, sie steht sogar relativ weit auf. Von daher denke ich, dass es wahrscheinlicher ist, dass wir ihn, wenn nicht nächstes Jahr, aber spätestens übernächstes Jahr, wenn er so weiter performt, in der Formel 1 sehen werden.
Und dann kommen wir abschließend zu dieser Folge wie immer auf unsere Sieger und Verlierer des Wochenendes zu sprechen. Tobi, und du darfst gerne starten.
Mein Sieger des Wochenendes ist jemand, der als Ersatzfahrer ohne jegliche Formel-E-Rennerfahrung zum Berlin-E-Prix gereist ist, der Brasilianer Felipe Drugovic. Der ist für Mahindra gefahren und hat nach einem schwierigen Rennen am Samstag es dann am Sonntag tatsächlich geschafft, auf Platz 7 ins Ziel zu kommen. Hat in seinem zweiten Formel-E-Rennen also Punkte geholt. Der letzte Fahrer, dem das gelungen ist, das war Taylor Barnard. Und wo der mittlerweile rumfährt als Gesamtdritter der Meisterschaft, muss ich ja, glaube ich, keinem erzählen. Von daher, Felipe Drugovic, man hatte sich schon einiges von ihm versprochen, nachdem er ja für Maserati bei Testfahrten durchaus aufgezeigt hatte. Das konnte er jetzt tatsächlich auch im Rennen beweisen, obwohl man sagt, die Rennen sind in der Formel E kompliziert und man braucht viel Erfahrung. Drugovic hat es dennoch geschafft, sogar vor Antonio Felix da Costa ins Ziel zu kommen und sich 6 Punkte mitzunehmen. Von daher positive Überraschung für mich und ich würde mir wünschen, dass wir ihn in der kommenden Saison wiedersehen. Verlierer des Wochenendes für mich, muss ich sagen, hatten wir eben auch schon das Thema, ist Envision Racing. Ja, dummer Zufall natürlich, aber gerade Robin Freins zweimal vorne aus den Top 4 gestartet, am Ende überhaupt keine Punkte für den Niederländer. Sebastian Buemi hat am Samstag immerhin 6 Zähler mitgenommen, aber auch das ist eigentlich angesichts der Performance, die Jaguar-Antriebe in Berlin hatten, eigentlich viel zu wenig. Envision hat sich zwar nochmal ein bisschen Vorsprung auf Cupra Kiro rausgearbeitet, da steht es jetzt 86-82 im Kampf um Platz 9 in der Teamwertung, aber unter normalen Umständen ist davon auszugehen, dass Dan Ticktum auch in London wieder punkten wird. Und wenn es schlecht für Envision läuft, liegt man dann nur noch auf Rang 10 der Teamwertung. Und wie gesagt, das vor dem Hintergrund, dass das Jaguar-Werksteam aktuell einen absoluten Höhepunkt erlebt und so viele Punkte in den letzten Rennen geholt hat, das ist schon mehr als enttäuschend. Und daher für mich Envision der große Verlierer. Und Luca, bei dir sehe ich andere Namen, aber das hat auch so ein bisschen mit meinem Verlierer des Rennwochenendes zu tun, oder?
Genau, nämlich der Lieferant für das Envision Racing Team, nämlich Jaguar TCS Racing. Das sind meine Gewinner des Wochenendes oder meine Sieger des Wochenendes, wie ihr es mögt. Klar habe ich sie auch in diesem Jahr oder in dieser Saison besser gesagt hier und da kritisiert, weil die Leistungen halt eben nicht gestimmt haben. Aber man hat sich aus diesem Tal befreit und jetzt wichtige Punkte gesammelt. Mit 2 Siegen kann man ja eigentlich fast kaum als Nicht-Gewinner herausgehen. Klar, neben den Weltmeister natürlich auch. aber das war zumindest an diesem Wochenende die beste Leistung. Deswegen ist es mein Sieger des Wochenendes, nämlich das ganze Team Jaguar, die ja auch durch dieses Tal gegangen sind. Und Verlierer des Wochenendes, der läuft ja weiterhin irgendwie im Tal der Tränen, kann man ja so sagen, nämlich Sam Bird. Nach dem Kontakt mit Nico Müller wutentbrannt aus seinem McLaren ausgestiegen. Das hat irgendwie für mich die gesamte Situation von Sam Bird in der gesamten Formel-E-Saison wiedergespiegelt. Eigentlich der letzten beiden Formel-E-Saisons mit der Verletzung. Und auch die gesamte Saison läuft ein wenig, nachdem es in Brasilien ja ganz gut losgegangen ist, wirklich an ihm vorbei. Und deshalb auch die Frage bei ihm, wie sieht die Zukunft aus? Da wird er natürlich aufgrund seines Alters nicht mehr allzu vielleicht die Zukunft in der Formel E sehen. Deswegen der Kontakt und auch der Crash, wie wutentbrannt er dort aus dem Fahrzeug ausgestiegen ist. Das war eine Zusammenfassung der Lage rund um Sam Bird und leider auch mein Verlierer des Wochenendes. Ich hätte es auch gern anders bei ihm, aber es ist leider so, wie es ist. Da kann ich auch wenig dran ändern. Tobi, oder hast du da was anderes zu sagen?
Ne, ganz klar muss man sagen, ja, Sam Bird auf Platz 17 der Fahrerwertung hat nur einen Punkt mehr als Lucas Di Grassi mit dem Lola Yamaha Abt-Antrieb, der ja definitiv der schlechteste im Fahrerfeld ist. Sam Bird hingegen hat einen Nissan-Antrieb, denselben wie der Fahrerweltmeister, denselben wie sein Teamkollege, der auf Platz 3 in der Fahrerwertung liegt. Und natürlich, der Unfall, das war jetzt natürlich dumm gelaufen mit Nico Müller, der Ausfall am Samstag. Aber auch am Sonntag hat er es nicht in die Punkte geschafft, aus eigener Kraft, obwohl es da keine solchen Zwischenfälle gab. Von daher, ich glaube auch, wir werden Sam Bird nach dieser Saison, insbesondere vor dem Hintergrund, dass McLaren ja aussteigen wird und das Team nicht antreten wird in der kommenden Saison, es zwei Plätze weniger geben wird, ich glaube, wir werden ihn nach London zumindest als aktiven Fahrer nicht mehr wiedersehen. Ist schade, ich mag ihn eigentlich ganz gern, aber wie so oft, Motorsport ist auch ein Ergebnissport und da muss man sagen, die Ergebnisse von Sam Bird passen einfach definitiv nicht. Du hast es angesprochen, beim Saisonauftakt 12 Punkte für Platz 4 geholt. Das war mit Abstand sein bestes Ergebnis in der gesamten Saison. In einem Auto, in dem andere Fahrer Rennsiege und Podien holen, ist einfach zu wenig.
Ja, und wie immer kommen wir auch zu den Siegern des Kick-Tipp-Spiels. Die beiden Tagessieger im Tippspiel waren Quick Racer 0815 und Stoffel 4. An der Spitze liegt weiterhin Luca, nämlich nicht ich, sondern der, der besser tippt als ich. Und der liegt nämlich vor Willi WH und Lip. Ein Blick auf die Redaktion. Timo aktuell auf Platz 8 unterwegs, Tobi auf P18, Tim auf Platz 19, ich bin auf Platz 21 und Thomas auf Platz 24. Für das letzte Rennwochenende könnt ihr weiterhin mitmachen, nämlich unter kicktipp.de/formel-e. Tagessiege sind weiterhin drin, zwei sind ja noch zu vergeben. Und natürlich der Hinweis, Tobi, immer noch auf Social Media in dieser Folge. Und wie immer ist Social Media ganz, ganz wichtig.
Genau, geht dazu einfach auf eformel.de. Da gibt's einen Bereich Social Media. Da findet ihr unsere Social Media Accounts, zum Beispiel auf Insta, zum Beispiel auch auf YouTube, wo wir relativ viele Videos teilen, die wir durch die Kooperation mit dem Red Bull Media House zur Verfügung gestellt bekommen. Klickt einfach mal rein, geht auf Folgen und verpasst keine Infos, die wir über Social Media absetzen.
Ja, und ganz wichtig ist, wenn ihr uns weiterhin auch hören wollt, nämlich das Abonnieren und Bewerten nicht vergessen. Wenn ihr irgendeinen Feed braucht zu den Podcast-Folgen, dann macht das gerne unter eformel.de unter der Sektion Podcast. Da könnt ihr die Folgen auch direkt auch nochmal alle abrufen auf der Webseite und euch auch den passenden Feed raussuchen. Auf Apple Podcast und auf Spotify findet ihr das sowieso direkt. Aber wenn ihr ganz spezielle Podcast-App benutzt, dann findet ihr auch den passenden RSS-Feed dazu. Und wenn ihr bewerten könnt, macht das gerne mit 5 Sternen auf Apple Podcast und auf Spotify. Ist das ja alles möglich, Tobi. Und wir schauen nächste Woche ja auch direkt schon wieder auf London, ne?
Genau, das Saisonfinale kommt näher. Wir haben tatsächlich jetzt noch anderthalb Wochen, bis die Saison vorbei ist. Und daher nächste Woche schon wieder die letzte Vorschaufolge der Saison. Der Vorausblick auf den London-Grand Prix.
Genau, und da sieht man auch, wie schnell so eine Saison auch wieder vorbeigehen kann. Das dann in der nächsten Woche. Ich bedanke mich erstmal für deine Zeit, Tobi.
Gerne.
Und natürlich auch an euch fürs Zuhören. Seid gerne wieder nächste Woche mit dabei hier im E-Pod. Da schauen wir, wie gewohnt, auf das Saisonfinale der Formel E aus London. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
Ciao.